Hallo, hallo und herzlich willkommen bei
Bamasse Podcast,
die Gondelsendung mit mir, Gemma
und mir Smooth.
Na, wie geht's dir?
Gut, und selbst?
Ja, mir geht's nicht so gut, weil mich dieses Wetter aggressiv macht.
dieses Regen, dann ein bisschen warm, dann wieder Regen.
Es ist ja nicht Regen, das ist richtiger Monsun-Level-Regen hier bei uns.
Ja.
Also es gibt ja auch Überschwemmungen hier in Hessen, das hast du mitgekriegt.
Nicht wirklich?
Nee, also das ist schon echt Monsun-Style-Regen. Und das geht halt die ganze Zeit so.
Oh well. Naja, meine lieben Leute da draußen, ihr habt gemerkt, wir sind jetzt in den letzten Wochen immer alle 2 Wochen erschienen und nicht mal wöchentlich. Und das Ganze wird jetzt für die nächste Zeit auch so bleiben, weil wir etwas beschäftigt sind und wir uns entschieden haben, das Ganze auf alle 2 Wochen zu regeln. Und falls wir wieder wöchentlich kommen sollten, werden wir auf jeden Fall Bescheid geben. Aber fürs Erste wird es erstmal 2-wöchig bleiben.
Genau, weil wir haben auch noch so andere Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen, die uns auch bezahlen. Daher müssen wir Prioritäten setzen.
So schaut's aus. Und was gibt's so Neues in der Welt? Und genau, Dankeschön für den ganzen Feedback, den wir bekommen haben in den letzten Wochen. Das war immer sehr nett zu hören. Das hat uns sehr gefreut.
Es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr dieses Feedback bei Apple Podcasts dann lassen würdet, schriftlich, mit 5 Sternen daneben. Das wäre auch super toll.
Genau.
Danke. Und was ist die Woche so passiert? Harry und Meghan kriegen ein weiteres Kind.
Also das Kind ist jetzt da.
Ja, es war da. Ich weiß nicht, wann sie schwanger war. War sie während dieser Doku mit Oprah
ja,
schwanger?
Ja, da haben die es announced, dass sie schwanger ist. Und oh, dass es ein Mädchen wird.
Wow, wie unaufmerksam. Yeah. Ich glaube, ich war einfach so late. Schockiert von all dem anderen Zeug, dass ich nicht mehr mitgekriegt habe, dass
You're
die
late.
Schwanger ja, war.
Die Tochter heißt Lilibet Diana.
Mhm. Ich finde es toll, dass sie das Kind nach Diana benannt haben. Und ich glaube auch, dass der Vorname der Spitzname von der Königin ist, oder?
Genau, so schaut's aus.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay.
Ja, Harry meinte mal, dass es die Lieblingsperson in der ganzen Familie ist für ihn. Also, his granny is his favorite.
Das muss schon ziemlich viel heißen.
Ja.
Way.
I mean, ja.
Aber sonst
keine
die Woche, glaube ich.
Familie.
Ja, das ist klar. Colonizer Family for Life. Aber sonst ist, glaube ich, nicht mehr so viel passiert.
Nee.
Blue Therapy hast du nicht geguckt?
Sorry, ich kann nicht. The guy is triggering too much.
Paul? Was mich ja am meisten killt, also ich habe die Aftermath nur eine Folge geguckt, aber so mit Blue Therapy dem Ende sind Chioma und Paul zusammen rausgegangen als Paar.
Ja.
Und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Vor allem halt auch, nachdem Paul sie gezwungen hat, jetzt kommen Spoilers, abzutreiben. Verstehe ich.
It happens to a lot of people.
Ja klar, aber sie hat sogar gemeint, dass in ihrer Familie die Frauen nicht dazu neigen, einfach schwanger zu werden.
Das Ding ist, guck mal, ich ja, diese Serie ist scripted. So I can't take anything serious that you're telling me right now. It's all fake anyway. Aber ja, im echten Leben passiert es oft, dass dann Frauen trotzdem zusammenbleiben mit so einem Typen. Anscheinend ist das Liebe. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein ist, aber you know.
Ich glaube, es ist, also ich habe auch Temptation Island geguckt, also Temptation Island Deutschland.
Du meinst sowas, ne?
Ich liebe Reality Trash TV. Ich muss sagen, diese Staffel war anders, also wirklich anders, auch diese Verführerinnen und Verführer, die da waren, they took their job a little bit too serious. Also die waren wirklich unangenehm in the face von den Paaren. Weil zum Beispiel bei Temptation Island USA ist es so, dass diese VerführerInnen versuchen, mit den Leuten da eine Beziehung aufzubauen. Und bei Deutschland ging es halt wirklich nur um Sex. Sex hier, Sex da, Sex dort. Und Alkohol. Also ich weiß auch nicht, wieso verteilt RTL so massenhaft an Alkohol. Ich weiß, dass Leute, wenn sie betrunken sind, mehr sagen. Mhm. Aber es war wirklich ein unnormaler Anteil an Alkohol. Und so, dass halt auch viele der Typen super viel Scheiße gebaut und gemacht haben. Auf jeden Fall war es halt so, dass da war ein Pärchen, das war so, ich glaube, irgendwas zwischen 7 und 5 Jahren zusammen. Und die waren nur 2 Wochen auf dieser Insel und dieser Freund hat sich sofort in eine neue verliebt. Und das Finale, und da war auch einer, der war wie Paul, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der war auch super manipulativ, der hat sogar seine Freundin so ins Gesicht gepackt und hat gesagt, du hörst mir jetzt mal zu und so ein Zeug, das war richtig unangenehm. Oder der sagte zum Beispiel zu seiner Freundin, genau, der hat dann so Sachen zu ihr gesagt, ja, du kannst ruhig mit mir Schluss machen, aber draußen wird dich keiner so lieben, wie ich dich liebe. Was für mich heißt, nur ich liebe dich und kein anderer. Und er war dann so, nein, ich bin nicht manipulativ, ich weiß nicht, was du da redest. Und ich war so, oh mein Gott, warum gibt es diese Männer oder Menschen allgemein, die so manipulativ sind? Weil ich hatte es auch schon bei Freundschaften, wo die Leute so Sachen gesagt haben, wo ich gedacht habe, wer denkst du, wer du bist? Like, who are you? Aber wenn man halt leider in diesem toxic environment ist, kriegt man das nicht mit, leider.
Ja.
So be careful about the people you choose. Und je älter man wird, desto wichtiger ist es, sich mit Leuten zu surrounden, zu umgeben, die wirklich nur positive Vibes haben und auch einen clearen und sauberen Mindset, weil
Dito, Dito.
unsere Generation, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, wir sind Fakt.
Boah, ja, mein Gott. Naja, wenn man vergleicht mit anderen Generationen, ist halt auch nicht viel besser, ne?
Ja, aber wir haben halt, ich finde, wir leben so richtig in dieser Insta-Bubble. Aber böse. Also zumindest das, was ich so mitkriege, nicht von meinen Freunden, sondern außerhalb meiner Bubble. Da existiert ja nur noch Instagram. Instagram sagt, was ich anzuziehen habe. Instagram sagt, wie ich auszusehen habe. Instagram sagt, was ich machen muss in meinem Gesicht. Ich glaube, Capos Box hatte das angesprochen gehabt, dass irgendwie fast jede dritte Person unter 25 schon irgendwas an sich hat machen lassen.
Ich bin so froh, dass ich broke bin. No, but like, seriously. No, but seriously. It's a sickness, auf jeden Fall. Ich habe erst heute, glaube ich, wieder ein Video gesehen von Kim Kardashian auf Twitter. Also, sie hat Werbung gemacht für ihre Skims. Und sie hat ihre Unterhose so angefasst gehabt. Und dabei hat sich ihr Indexfinger so verschoben, weil das Ganze natürlich bearbeitet worden ist, so dass ihre Waist quasi kleiner aussieht, als sie eigentlich ist. Und man hat es halt gesehen, dass es bearbeitet worden ist in dem Video, weil die anscheinend nicht darauf geachtet haben. Und daran sieht man, dass selbst bei so Kleinigkeiten extrem krass gefeilscht wird. Und es eigentlich ist halt sinnlos, weil man rennt da irgendeinem Ideal nach, was gar nicht existiert und gar nicht real ist. Und wie wir es ja schon kennen, die Mode ändert sich und selbst der Körper, was gerade in ist, wird sich irgendwann ändern. Jetzt gerade sind dicke, große Ärsche am Fliegen, keine Ahnung, wie man das sagt. So große Ärsche jetzt berühmt, kleine Brüste, small waist. Irgendwann in den 90er Jahren waren es die großen Brüste und dann hast du dünne Beine gehabt und hattest du auch immer, es war auch voll in eine Zeit lang, als ich in der Schule war, wollte eine Freundin von mir immer dieses Thigh Gap haben, diese Lücke in den Beinen haben. Und es war immer so, warum machst du dich so deswegen verrückt? Weil das ist auch genetisch bedingt, wenn du, also die Genetik macht das. Du kannst da nicht wirklich, du hast da keinen großen Einfluss darauf. Oder will alle Leute jetzt versuchen, ihre Hip-Dips loszuwerden, das ist auch genetisch bedingt. Du kannst nicht ein bisschen Squats machen, deine Beine hier trainieren, damit du dann da keine Hip-Dips mehr hast. Das ist alles natürlich und genetisch bedingt. Und dass da Leute sich so verrückt machen, deswegen. Das ist echt krass. Ja.
Ja, also eigentlich, ich finde schon gut, dass es Body Positivity gibt. Nur ist die halt irgendwie wieder toxisch, ne?
Das Ding ist halt auch, dass es irgendwie sehr, auch irgendwo sehr fake. Ich habe auch gelesen, es hat auch viel mit der Fashion Industry zu tun, dass sie sich mittlerweile nur daran orientieren, was für ein Körper gerade in ist und daraufhin ihre Klamotten schneidern. So dass, wenn jemand, der zum Beispiel jetzt nicht diese Figur hat, in den Klamotten nicht gut aussehen wird, es sei denn, du gehst hin und schneidest dir die Sachen zurecht, also selbstständig zurecht, werden die Sachen nicht gut aussehen. Vor allem, weil sie in den Schnitten sehr faul geworden sind mit dem Schneiden, weil das Ganze ja auch auf Masse produziert wird und so und Kram. Das heißt, man sollte für sich selbst auch darauf achten, dass man Klamotten wählt, die einem, seinem Körper entsprechend auch passen. Und dann da sollte es auch eigentlich ein bisschen teurer sein, damit es auch ganz so gut sitzt. Weil so ein falscher Schnitt in den Klamotten kann dir das Gefühl geben, dass du zu dick bist, zu dünn bist, dass du eine Klamottengröße trägst, die viel zu groß ist in deinen Augen, aber die nur dann passt. Und wir kennen es ja selbst, wir Frauen, dass wir gehen in den einen Laden, dann tragen wir L, dann gehen wir in einen anderen Laden, dann tragen wir 46, dann gehen wir in einen anderen Laden, dann passen wir plötzlich in eine 40 rein. Also, das ist alles so eine Sache, das sollte man nicht immer zu Herzen nehmen, sondern immer das nehmen, was einem auch wirklich sitzt und passt. Und dann fühlt man sich auch viel besser in seiner eigenen Haut, als versuchen, jetzt in Klamotten reinzupassen, die eigentlich nicht für deinen Körperschnitt gedacht, Körperbau gedacht sind. Ja.
Genau, da kann ich dir nur zustimmen. Aber wenn wir schon bei Schnitten sind, in Afrika ist es ja gerne so, dass wir uns unsere Klamotten auf den Leib schneidern. Und da machen wir auch gerade weiter. Gerade. Es gibt diesen einen Stamm in Ghana, der tendiert dazu, statt RL zu sagen. Und manchmal kommt es dann bei mir durch, obwohl ich gar nicht aus nur ein Viertel aus diesem Stamm komme, aber wie auch immer. Es geht nicht um Ghana, es geht um Kamerun heute. Und zwar um die Kolonialisierung Kameruns. Und da kannst du mir bestimmt mehr zu erzählen, Smooth.
Genau, also das eigentliche Thema heute ist Kamerun. Und zwar hatten wir unsere Reihe angefangen, Postkolo, und wir sind im Jahr 1884 stehen geblieben, als Deutschland dann generell entschieden hat, sie möchten Kolonien auch betreiben, damit sie in Konkurrenz gehen können mit den Großkolonienherrschern England und Frankreich. Und genau, wir sind stehen geblieben da, dass Otto Bismarck, glaube ich, das erlaubt hat, 1884, dass es Zeit ist, dass Deutschland da auch groß wird. Und dann habe ich als erstes Land Kamerun ausgesucht und habe da auch eine Arbeit gefunden von jemandem, die aus kamerunischer Sichtweise berichtet hat, aber auch in Deutschland studiert hat. Also genau.
Auf welcher Sprache war das denn?
Die Arbeit war auf Deutsch, weil sie ist ja dann.
Okay. Ja, weil ich möchte nur anmerken, Smooth kann auch Französisch.
Ja, auf jeden Fall zu Beginn nochmal kurz gesagt, damit man sich vielleicht besser vorstellen kann, Kamerun wurde ja dann mit der Zeit zweigeteilt, also einmal frankophon und einmal anglophon. Also die Sprachbereiche in Kamerun generell wird immer Pidgin-Englisch, also wird im ganz Kamerun wird Pidgin-Englisch gesprochen. In der Nordspitze des Landes, wenn man sich die Karte anschaut, in der Nordspitze, gibt es, also es gibt zwei große Sprachfamilien in dem Land und die muss ich kurz benennen, damit man das Ganze ein bisschen vor Augen hat. Also die eine Sprachfamilie im Norden sind afroasiatische Sprachen, die angrenzen zu Tschad. Und im Süden des Landes sind die Niger-Kongo-Sprachen. Also innerhalb dieser Sprachfamilien gibt es natürlich unterschiedliche Sprachen und dann unterschiedliche Dialekte, die dann untereinander sich ähneln. Für die meisten Afrikaner wird das eher verständlich sein, dass dann immer Sprachverschiedene sind, so. Aber ja, genau. Und die verstehen sich dann teilweise doch untereinander, aber sind dennoch können dennoch verschieden sein. Also als die Deutschen dann kamen, 1884, war es aber auch so, dass, wie wir schon gesagt hatten in den letzten Folgen, dass Deutschland schon Jahre vorher Handelsbeziehungen mit vielen afrikanischen Stämmenländern hatte. Das heißt, das Ganze, die Handelsbeziehungen, wirtschaftliche Beziehungen waren schon seit 1836 der Fall mit Deutschland. Und das Ganze hieß damals Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie, abgekürzt zu BAC. Genau, es gab an der Westküste einen Ort, den nannte man Groß Friedrichsburg. Also dieser Punkt Groß Friedrichsburg war sogar in Ghana, also heute in Ghana. Genau, wo man diesen ganzen Handel geführt hat. Und die haben Sachen ausgetauscht wie Goldstaub und Pulver. Damals, für die Leute, war das ein fairer Austausch, dass wenn die Deutschen oder die Weißen aus Europa Pulver gegeben haben, die im Austausch Goldstaub gegeben haben. Jetzt heute würde man sagen, okay, das war kein fairer Tausch, aber die Leute waren damals zufrieden mit diesem Handel.
War, ich habe gerade Groß-Friedrichsburg gegoogelt, tut mir leid, das ist
Und?
ja die Sklavenhandelsstätte gewesen.
Ja.
Ich hab mich noch nicht ganz getraut, dahin zu gehen, weil es sieht schrecklich aus. Es ist auch, ich will es euch nur mal gerade beschreiben, es ist auch so ein hässliches graues Gebäude. Mitten im schönen Grün natürlich, an der Küste oben. Du kannst von dort direkt ins Wasser, also aus den Fenstern direkt aufs Wasser schauen. Und ja, es war eine große Handelsstätte
Genau.
von Sklaven, bevor es nur Güter waren.
Also das
Nee,
Ganze.
nachdem es Güter waren. So,
Genau,
sorry.
also genau. Also es fing ja erstmal an als eine Handelsbeziehung, wirtschaftliche Beziehung zwischen den, also nicht nur Kamerun, sondern halt die ganze Westküste dort. Und ja, Leute haben Sachen ausgetauscht, die wir heute nicht als gleichwertig ansehen würden. Aber so war das damals. Auf jeden Fall ging das Ganze dann zu Ende im 19. Jahrhundert, also 1884, 14. Juli. Und der Vorschlag kam von einem gewissen Wörmann. Das ist die Wörmann-Firma, die heute noch existiert in Hamburg. Und ich habe die Seite auch gegoogelt und ich war so schockiert, dass die es einfach noch existiert. Und die machen auch heute immer noch Handel mit afrikanischen Ländern wie Ghana, Angola und Nigeria. I was just like, okay, that's interesting. Was? Naja, auf jeden Fall hat dieser Wörmann damals vorgeschlagen, Kamerun zu annektieren unter folgenden Motiven. Und zwar natürlich das, was ich schon vorher gesagt hatte, die wollten Konkurrenz gehen, die hatten Angst, dass die Handelsmonopolstellung der Douala, also in Kamerun die Stadt Douala ist, und die war auch eine große Handelsstadt, und die hatten Angst, dass die übernimmt. Gewinnt, und deswegen wollten die da auch ihre Macht haben. Dann natürlich wollte Wörmann seine Linie erweitern und entwickeln. Dann Grundstücksspekulationen. Die haben gedacht, vielleicht können sie noch ein größeres Grundstück erweitern und ihre Plantagen erweitern. Und der Sitz von diesen Wörmann-Leuten sitzt in Hamburg, und die vertreiben heute technische Güter und begleiten Dienstleistungen. Und was ich auch voll interessant fand, wenn du auf die Seite, auf die Homepage von denen gehst, steht dann drauf so: Wir legen besonderen Wert auf zuverlässiger Service mit eigenen qualifizierten Technikern vor Ort in Afrika. So basically, they send their own people down there, lassen die Arbeit machen, anstatt Leute, die dort unten sind, zu beschäftigen. Aber okay.
Was ist doch eigentlich, ist es nicht teurer?
Ja,
So aus
aber damit wollen sie
wirtschaftlichen.
ja Einfluss behalten. Die wollen ja damit immer noch ihre Macht haben. Dadurch, dass sie ihre eigenen Leute runterschicken, haben die bessere Kontrolle über das, was unten passiert.
Also man kann auch Macht haben, wenn man die Leute bezahlt, weil Geld es auch macht und dann schickt man eine Person runter und schaut
Nee, das
nach
hat.
und
Nee,
das
nee.
ist umweltfreundlicher und
Kontrolle ist
ja.
hier. Hier ist das Stichwort Kontrolle größer als das, als die Kapitalmacht.
Ja, ich
Ja.
glaube, da geht es auch mehr so um diese Zurechnungsfähigkeit, dass man das dem schwarzen Mann nicht zutraut, das zu machen. Und da sind wir halt wieder bei so einem klassischen rassistischen Gedanken. Aber okay,
Und weiter
geht
geht's. Und
weiter.
zwar, genau, damals wurde Kamerun nicht als eine weitere Kolonie klassifiziert, sondern es wurde als Schutzgebiet verstanden. Einfach nur ein anderes Wort für Kolonie eigentlich, weil sie wurde genauso verwaltet wie eine. Deutsch wurde dann zur Amtssprache, Unterrichtssprache und quasi als Verständigungsmittel unter den Einheimischen verwendet, bis der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, also von 1884 bis 1914.
Guck mal, es gibt so viele Sprachen, die diesem Kontinent aufgezwungen worden sind und Deutsch ist schon die räudigste von
Warte, warte. Hier war nämlich das, was ich halt auch voll interessant fand, ist, dass es Diskussionen gab, warum man eigentlich Deutsch nicht beibringen sollte. Auch Diskussionen, warum man den Einheimischen kein Deutsch beibringen sollte. Und die waren unter anderem, dass sie gedacht haben, wenn sie den Leuten Deutsch beibringen, dann sind sie gleichwertig wie wir, dann wissen die, was wir machen. Ja, dann sind sie gleichwertig wie wir, dann wissen die, was sie machen. Eventuell übernehmen die dann Übermacht und dann haben wir keine Kontrolle mehr über die, weil die dann unsere Sprache sprechen. Unsere Sprache ist viel wertvoller als das, was die sprechen. Und wir sollten deren unsere kostbare Sprache quasi nicht beibringen. Das war
Oh,
ein.
schade, dass ich es jetzt spreche. I'm so sorry.
Ja. Das war ein Standpunkt von gewissen Herren damals. Und der andere Standpunkt war, okay, wir müssen den Leuten Deutsch beibringen, weil wir quasi hier extreme Verwaltungskosten haben, die ganze Organisation mit den Plantagen und den ganzen Scheiß, die da gemacht haben. Ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Das muss ja alles irgendwie finanziert werden und organisiert werden und bezahlt werden. Und dazu hat man seine Leute aus Deutschland teilweise hingeschickt, um das zu machen. oder dass die Leute in Deutschland das machen. Und die Leute bezahlst du ja ordentlich. Du kannst ja nicht. Also die Leute wurden ordentlich bezahlt im Gegensatz zu den Einheimischen, die dort sind. Deswegen hat man gesagt, komm, wir bringen den Deutsch bei, dann können die diese Verwaltungsarbeit machen. Dann haben wir unsere Offiziere, die ab und zu drüber schauen. Und wir bezahlen die dann aber natürlich dann nicht so viel, wie wir jetzt unseren Deutschen zahlen würden. Und dementsprechend spart man dann daran Geld. Und das hat man dann auch gemacht und deswegen wurde dann Deutsch zur Amtssprache, Unterrichtssprachen quasi als Verständigungsmittel genutzt. Und vor allem kam es auch zugunsten von denen, weil es zahlreiche Aufstände gab. Die Verhältnisse waren ja katastrophal natürlich. Die wurden ja nicht gut behandelt und so. Und deswegen gab es mehrere Aufstände, darunter die Aufstände der Douala vom 18. bis 22. Dezember 1884, dann die von Bakwiri im Dezember 1894, die der Bulus im September 1899, die der Nyong von 1905 bis 1907 sind eigene Beispiele und dann noch zahlreiche Petitionen, die die Unzufriedenheit der kamerunischen Bevölkerung ausgedrückt haben. Und dann noch eine große war Zion der afrikanischen Assoziierung vom 27. Mai 1899, die Petition der Akwa-Häuptlinge vom 19. Juli 1905 an den Reichstag und den Kanzler, mehrere Petitionen im Rahmen der Landfrage bzw. wegen der Ausweisung der einheimischen Duale aus einem Viertel für Regierungszwecke. Genauer gesagt als Wohnviertel für die ansässigen Deutschen in den Jahren 1911 und 1914. Also die haben teilweise versucht, die Einheimischen aus dem Viertel zu kicken, damit die da selbst wohnen können. Und waren dann da auch aufständig natürlich. Und ja, das waren alles so Aufstände, wo man gedacht hat, okay, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man dann den Leuten auch die Sprache gibt, damit die dann Arbeit haben und sich dann wenigstens verständigen können mit denen. Also es ist natürlich in allen diesen Sachen katastrophal.
Aber warum sind die denn nicht auf die Idee gekommen, deren Sprache zu lernen? Ich denke jetzt mal so, also wäre es nicht einfacher, einfach deren Sprache zu lernen, weil so behältst du deine kostbare eigene Sprache und du lernst diese niederträchtige Sprache in Anführungszeichen und beherrschst sie dann auch gleichzeitig, weil die muss
Nee.
doch so einfach sein für dich in
Nee,
deinem Bewusstsein.
das Ding ist ja, in Kamerun war ja früher schon Pidgin English sehr verbreitet. Pidgin English war schon da, bevor die Deutschen kamen.
Okay.
Weil die Briten generell schon überall da waren,
Ja,
so. Genau, das heißt, es war leichter, dann direkt einfach mit Englisch weiterzumachen und dann hier und da Deutsch dann versuchen, doch durchzukriegen. Und außerdem fanden die Sprachen dort so unterwertig, dass sie sich niemals den Gedanken gemacht hätten, die Sprache zu lernen. Und weil es so viele verschiedene gab. Es ist ja so ein Mehrvölkerland wie bei uns in Ghana. Die sprechen ja alle verschiedene Sprachen. Das heißt, es gab zwar welche wie bei uns in Ghana, wo eine vielleicht Oberhand hat und man die hätte die beibringen können, aber so haben die Leute nicht gedacht, dass man die dann nimmt als Amtssprache und dann. Und bis heute ist Englisch und Französisch auch die Amtssprache. Es gibt keine kamerunische Sprache, die da Amtssprache ist. Deswegen ja, hat das nicht so ganz funktioniert. Auf jeden Fall wurde das Ganze dann aufgelöst, also die Kolonialherrschaft in Kamerun für die Deutschen, mit dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg. 1918 wurde es aufgelöst und das Ganze blieb dann nur noch eine indirekte Beziehung mit Kamerun, also für die Deutschen. Weil, ja, natürlich sind die Kaufleute noch da gewesen, die Plantagenbesitzer waren noch da, dann gab es natürlich die ganzen christlichen Missionare, die dort waren. Ja. Der einzige Bezug, der dann übrig geblieben ist nach dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass dadurch, dass dann noch Deutsche dort waren, infolge des Zweiten Weltkriegs hat sich ein nationales Bewusstsein gebildet, dadurch, dass das war ja die Ideologie damals. Und so waren die Deutschen, die dann noch übrig geblieben sind in Kamerun, auch so stark, dass sie gesagt haben, ja, sie möchten gerne, dass das Deutschunterricht wieder eingeführt wird ins System, obwohl jetzt Frankreich regiert hat im frankophonen Teil. Man muss sich das vorstellen, Kamerun ist heute noch so aufgeteilt, was heißt heute noch, aber sagen wir die, warte nie, ohne Seife waschen, genau, der westliche Teil, der westliche Teil zum schmalen westlichen Teil, ganz dünn, von oben bis unten, also von Norden bis Süden, westliche Teil ganz dünn, ist anglophon, britisch und der ganze Rest des Landes ist frankophon. Und auch heute überwiegt frankophon immer mehr als die anglophone Seite. Deswegen gibt es auch die Anglophone Crisis, die hat man vielleicht draußen schon gehört, dass quasi Englisch, offiziell 20% sprechen. Verstehen tut es, glaube ich, nur 40%. Aber das Rest alles Französisch ist. Beziehungsweise dann die Umgangssprache Kamfranglais. Also der Mischmasch aus den kamerunischen Sprachen mit Französisch und Englisch und so, genau. Auf jeden Fall, ja. Das war der Stand. Und so hat man damals aber so mit dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dass man nach 1950 den Deutschunterricht wieder einführt im frankophonen Teil des Landes, also im Großteil des Landes.
1950.
Ja.
Wow.
Ja, hat man sich entschieden, nach all den Jahren, nach 35 Jahren kein Deutschunterricht, hat man gesagt, ja komm, wir führen es wieder ein als zweite Fremdsprache. So viel dazu. Und es ist ja bis heute immer noch so, dass Deutsch gelehrt wird. Auch in der Grundschule, also Grundschule, Mittelstufe, glaube ich, bis zum Abitur kann man es machen, je nachdem, was für einen Zweig man nimmt. Ich glaube, so wie ich das gelesen habe, ist es, wenn du in einem technischen Bereich bist, so Ingenieurwesen, Medizin oder so, dann hört das Deutsch eher auf in der Schule für dich. Aber wenn du es wieder aufnehmen möchtest in der Universität und dann dadurch, dann kannst du wieder Deutsch wählen.
Ja, aber es ist doch auch viele, also wir haben ja diese eine Stadt in der Nähe, die die Technische Universität hat, wo ja viele StudentInnen aus Kamerun kommen tatsächlich, wegen Beziehungen. Es sind keine schönen Beziehungen, die davor existiert haben, bei denen dann das anerkannt wird, deren Abitur.
Ja,
Deswegen können die hier studieren.
genau. Und dann bis heute bleibt bestehen die Entwicklungspolitik Deutschlands mit Kamerun und wie auch anderen afrikanischen Ländern. Und dann meinte, da gab es so ein schönes Zitat, den ich gerne vorlesen würde. Da meinte ein gewisser Kodjo Folgendes. Er meinte, auf der einen Seite sind beide Politiken in ihrer ökonomischen Ausrichtung identisch. Ähnlich wie in der Kolonialzeit wird die Entwicklungspolitik durch Ausbeutungs- und Plünderungsmotive getragen. Auf der anderen Seite sind Kolonialpolitik und Entwicklungspolitik machtpolitisch auf äquivalente politische Erscheinungen. Von jeher wurden die Kolonialgebiete als Machteinflussbereiche der kolonialen Mutterländer betrachtet. Und dann wollte ich zusätzlich dazu noch auf den Begriff Entwicklungspolitik eingehen. Die lautet, die Summe aller Mittel und Maßnahmen, die von Entwicklungsländern und Industrieländern eingesetzt und ergriffen werden, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer zu fördern. Das heißt, die Lebensbedingungen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu verbessern. Das ist die Definition von Entwicklungspolitik. Aber dazu wird noch erwähnt, bei genauerem Hinsehen wird man jedoch schnell feststellen müssen, dass das Wohlergehen der erwähnten Gruppen nur von sekundärer Bedeutung ist, wie es im Punkt 34 der Grundsätze der Entwicklungspolitik der Bundesregierung zu lesen ist. Die Entwicklungspolitik der Bundesregierung unterliegt ebenso wie die anderen Politikbereiche dem grundgesetzlichen Auftrag, dem deutschen Volke zu nützen und Schaden von ihm zu wenden. Entwicklungspolitik ist deshalb auf Interessenausgleich ausgerichtet. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, auch Punkt 75 weist ausdrücklich auf das Interesse der Bundesregierung hin, und zwar so. In allen entwicklungspolitisch geeigneten Fällen achtet die Bundesregierung auf die Beschäftigungswirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Sie bleibt dabei den Grundsätzen des internationalen Wettbewerbs verpflichtet und ist bereit, sich an
Ja, das
internationalen
klingt für
Abschwachen
mich
zu
so
dessen
eine neue
Sicherung zu
Art von
beteiligen.
Kolonialmächte treffen sich und reden, wie sie es am besten hinkriegen.
Genau, also das gleiche wie Kolonialpolitik, nur anderes Wort. Und man regiert nicht mehr im Land, sondern außerhalb und hat dann seine Missionare, seine NGOs, seine ganzen anderen Geschäftsleute, die da handeln mit den Leuten. Also so ziemlich genau das gleiche. Und deswegen ist es so gut, dass es jetzt mehr Leute gibt, die selbst Afrikaner sind und dann von Europa aus selbst da ihre eigenen Sachen, das, was wir ja letzte Folge gehört haben, und selbst da Sachen machen wollen, als die ganzen NGOs und die ganzen Leute, die da Handel machen, weil at the end of the day, it's the same
Ja,
bullshit
ich würde
that you
auch
used to do.
persönlich, wenn ihr spenden wollt, würde ich immer etwas im Land raussuchen, was von Menschen gegründet worden ist, die auch im Land leben, weil die können besser abschätzen, was gebraucht wird, als jemand, der in seinem schönen Europa sitzt und sagt, oh, ich glaube, sie bräuchten mal Wasser, was sie bestimmt auch brauchen. Aber es ist immer besser, es vor Ort zu machen und zu supporten. Und ja, ein Tipp von uns an euch.
Genau. Und heute das, was alles mit Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik genannt wird, eigentlich nicht viel anders ist als die Kolonialpolitik von damals. Nur dass die Leute halt in Europa sitzen und von dort aus ihre Mächte ausüben, anstatt im Kontinent selbst zu sitzen. Und vor allem dadurch, dass heute immer noch wie so Firmen wie diese Wehrmann-Firma immer noch ihren Sitz dort haben oder ihre Connections dort haben und sehr viel Kapitalanlagen noch im Land sind und Konzerne und die ganzen Sachen. Und die Missionare, die ja immer noch unterwegs sind, bleibt diese Verbindung bestehen. Und das macht das Ganze viel leichter zu wissen, was in dem Land angeht und da auch
Macht.
genau, seine Macht auszuüben. Kamerun wurde unabhängig 1960, ja, mit dem ersten Präsidenten. Hätte man das eigentlich ja so einführen können, dass sie dort ihre eigene Amtssprache bekommen, also nicht eine Kolonialsprache behalten wie Englisch und Französisch, sondern eine kamerunische also Sprache, die ein Großteil des Landes spricht, was durchaus machbar gewesen wäre, weil wie gesagt, wie ich zu Beginn gesagt habe, eine der großen Sprachfamilien sind die Niger-Kongo-Sprachen und eine davon wird für die Mehrzahl der Leute verstanden, zumindest so, dass man daraus eine Amtssprache hätte machen können. Aber die Leute waren damals schon so gebrainwashed, dass sie gesagt haben, nee, unsere Sprachen sind nicht vollwertig genug und mit den kolonialen Sprachen können wir mehr erreichen und deswegen bleibt Englisch und Französisch unsere Amtssprache. Was total fatal ist.
Mit
Und
Deutsch.
ja, und Deutsch halt in der Schule auch noch bestehen. Was total fatal ist, weil wir wissen ja beide, wie es ist mit den afrikanischen Sprachen heute, dass immer weniger Leute sie sprechen oder schreiben können und da sehr viel Kultur verloren geht.
Also nicht nur afrikanische Sprachen, sondern eigentlich alle
Ja,
Länder, die
genau, in
kolonialisiert
Südamerika
wurden.
ja auch
Also
so, genau, stimmt.
genau. Und asiatische Sprachen
Ja.
auch, dass die Ursprachen nicht mehr gesprochen werden. Und ich weiß nicht, wir haben das Glück, dass unsere Eltern so ignorant sind und uns beigebracht haben, viel zu sprechen, aber es gibt halt schon, also ich glaube, auch in Deutschland ist das nochmal was ganz anderes, wie zum Beispiel, wenn du jetzt in UK bist, weil viele können da kein, also jetzt von den Ghanaern können da viele kein Schü, die verstehen dich auch alles und sprechen viel.
Generell die ganze anglophone Seite, das, also auf der Welt, alle anglophonen Länder der Welt, ist es so, wenn du versuchst mit denen Tschü zu sprechen, was da rauskommt, ist echt traurig.
Ja, aber brauchst du halt auch nicht, weil alle sprechen Englisch, weißt du?
Ja, aber es ist
Daher,
so, ja.
ich sag nicht, das ist was Gutes. Ich finde, Englisch ist schon eine schöne Sprache. Ich weiß, ich habe mich jetzt ja auch die ganze Zeit über Deutsch lustig gemacht, aber es ging ja gerade um die Motivation von denen. Deutsch ist eine sehr, sehr schöne Sprache und man kann sich sehr gut auf Deutsch ausdrücken, was man zum Beispiel auf Englisch nicht kann, weil ich finde, Englisch ist im Vergleich zu Deutsch echt so Fifth Level oder
Ich verstehe, was du
sowas,
meinst.
weißt du? Daher finde ich es eigentlich schade, dass sich so eine Sprache durchgesetzt hat. Wahrscheinlich hat es sich durchgesetzt, weil es so einfach ist, aber
Ja.
ist schon ärgerlich. Ist schon ärgerlich, weil es ist so viel Gedankengut und so viel Kultur, was verloren geht, weil viele Leute nicht mehr in der Lage sind, das zu lesen oder zu schreiben. Also ich kann es nicht schreiben. Ich kann lesen, aber ich kann nicht schreiben.
Meine Mutter sagt immer, ja, schreiben ist so leicht, das ist genauso, wie du es sagst. Und ich so, okay.
Also wo? Es sind schon ganz andere Buchstaben. Ich weiß gar nicht, was
Ja, das
sie
Alphabet, das kann man
wollen.
auch, ja. Also an sich ist es nicht schwer zu lernen. Es gibt ja genug Chinesen, die im Land sind und Chi jetzt auch sprechen können. So, ist doch da
Aber das
okay.
liegt daran, dass unsere, dass wir, ich bin keine Linguistin und du kannst mir da ein bisschen mehr helfen, aber ich habe das Gefühl als Amateurin, dass wir eine Sprachfamilie sind. Dass wir viel mit Vokalen
Ja,
reden und
das
deswegen ist
stimmt,
es
da hast du recht,
einfach.
das stimmt. Aber auch generell, Leute, die jetzt nicht aus dem asiatischen Raum kommen, können auch Tschü schnell lernen.
Ja, tschüss
Ja, es ist
einfach.
keine schwere Sprache. Deswegen tut es mir so weh, wenn Leute das nicht lernen, die gar nicht die Eltern haben. Oder sich schwer tun, damit zu sprechen, weil, like,
Ja,
das
aber Eltern sind
Kulturgut.
schuld. Blame the parents.
Kulturgut, das muss man aufheben, Leute. Und ja, was ich noch zu Kamerun sagen kann, ist, dass es damals war ja wie auch in anderen Ländern so, dass die sehr viele Kulturfiguren geklaut haben, sage ich es einfach mal, ja, einfach mitgenommen wurden als Geschenke für die Fürsten
Warum?
hier in Deutschland, was auch immer, einfach mitgenommen wurden.
Aber
Ja,
warum?
weil das war so geschenkt, das hast du gemacht, du gehst reisen, dann nimmst du was
Ja,
mit aus dem Land und dann schenkst du es den Leuten, die hier sind.
aber die finden es doch hässlich. Ihr findet es alle hässlich. Warum klaut ihr das?
Ja.
Nur so, ich war da. Also Postkarten, das war Postkarten verschicken im 20. Jahrhundert. Naja, 19. Jahrhundert.
Naja, auf jeden Fall gab es dann Enkel, die aus Deutschland dann, ich glaube, Anfang dieses Jahrhunderts versucht haben, ihr Zeugs zurückzubekommen.
Ja, of course.
Und in den Museen natürlich auf Ablehnung gestoßen sind. Und
Warum?
ja, die angeführten Gründe dafür waren unter anderem mangelnder Nachweis einer Erbberechtigung.
But you have the mangle, how you got it? Like, how did it cross the ocean? By feet?
Bohobium. Auf jeden Fall die fehlende Rechtsgrundlage aufgrund von Verjährung, ja.
Der Fall. Das
Ein weiterer Punkt, das Stellen der Forderung durch Privatpersonen statt des kamerunischen Staates sowie keine Unrechtmäßigkeit beim Erwerb und daher keine Möglichkeit zu Deakzessionierung.
Sorry, aber wurden diese Statuen rechtsmäßig erworben? Gibt es Quittungen? Gibt es Besitzurkunden?
Das gleiche habe ich mir auch gedacht,
Nein.
weil theoretisch brauchst, solltest du gar nicht fragen, dass du es zurückbekommst, dass du Glaub bekommen hast, sondern du einfach hingehen und nehmen und gehen. Das ist genauso, wie du es gemacht hast. Ja,
Killmonger-Style.
also genau dieses Bild habe ich gerade in meinem Kopf. Eigentlich hingehen, kurzer Raub und dann gehen und dann verschwinden, weil was soll der Scheiß? Kommst du mit Gründen wie Erbberechtigung, Nachweis einer Erbberechtigung? Ich bitte dich. Sowas gab es
Ja.
damals nicht. Nachweise von. Als ob man sowas geführt hat. Die wissen ganz genau, dass man es damals nicht so gemacht hat.
Die haben ja selbst keine geführt. Also wenn du ja fragen würdest, woher kommt das, dann werden sie sagen, ja, also irgendein Friedrich, der war mal in Kamerun und hat das dann halt geschenkt gekriegt. Geschenk gekriegt wo?
Ja.
Wo? Er hat es einfach genommen. Er ist einfach reingelaufen, hat es genommen und ist gegangen. Und wahrscheinlich sind noch ein paar Menschen dabei gestorben. Und da ist noch Blut dran. Und jetzt hast du die Audacity und die Chest zu sagen, I'm not giving it back. Like, in Kenia sagt mir immer, der Blitz, der dich treffen wird, macht noch Liegestütze. Es klingt in Swahili viel schöner, aber ich finde, das ist irgendwie sehr ein lustiges Sprichwort.
Ja, trifft ihr da auf jeden Fall zu.
Tandawi strike you.
Ja.
Wir verlinken unsere Quellen dann auch in unserem, wie heißt es, dieser Text, den ihr seht, wenn ihr da auf diese Pünktchen klickt. Show Notes. So krank dieser Gedanke, dass einfach irgendwelche Menschen kommen und dann so sagen, also wir suchen noch Arbeitskräfte, aber wir sind nicht bereit dafür zu zahlen, deswegen nehmen wir jetzt euch einfach mit und machen euch zu unserem Eigentum.
Ja, also generell, wenn du die Geschichte durchliest, ist es ein Wahnsinn einfach. Und allein, dass die 1960 ihre Unabhängigkeit bekommen haben und dann gesagt haben, sorry Leute, wir sind jetzt unabhängig, aber unsere eigene Sprache behalten wir nicht. Wir machen trotzdem weiter mit den Kolonialsprachen, weil wir merken, wir brauchen diese Verbindungen und es tut uns schon gut, die Sprachen zu kennen.
Ja, die sind gebrainwashed. Also wir sind alle gebrainwashed, anders kann ich es nicht
Und
sagen.
bis heute, seit 1960 gab es nur zwei Präsidenten in Kamerun. Seit der Unabhängigkeit gibt es nur zwei Präsidenten. Das musst du dir auch
Geht
mal
das?
geben. Das geht. Der zweite,
Oh,
dieser
30
Bio,
Jahre.
ja, Bia oder Bio, der ist immer noch in der Macht. Und anscheinend wird er ja gar nicht wirklich reagieren, sondern er chillt die ganze Zeit in Frankreich.
Ja, ich meine, das mit Frankreich ist ja nochmal so eine ganz andere Geschichte. Postkolo Frankreich ist, das wird, also es ist hier kein Battle, wer von denen besser oder schlimmer war, aber ich meine, ich sag mal, Frankreich war so, hat einfach mal Leute aus den Kolonien einfliegen lassen und im Weltkrieg in die erste Front gestellt, ne? So viel war denen das Leben der anderen Menschen wert.
Frankreich war eh ekelhaft. Was die getrieben haben, boah, auch in Algerien, das ist so heftig.
Oder eigentlich immer noch tun.
Ja, also, nee, so
Till
barbarisch, das
this
ist
day.
unfassbar. Wir haben ja vor kurzem auch gehört, dass jetzt Deutschland anerkannt hat, dass sie Genozid begonnen hatte in Namibia damals, Anfang letzten Jahrhunderts. Und sie meinten,
Ja, ich weiß gar nicht, warum das so eine Sache ist von, oh, wir diskutieren darüber, ob das passiert ist,
das habe ich mir auch gedacht. Auf jeden Fall hieß es, dass sie im Laufe der
weil.
nächsten 30 Jahre in Form von Entwicklungshilfe mehrere Milliarden Euro investieren wollen, nicht in die Politik, sondern in die Menschen, die damals betroffen waren. Das Ding ist 100 Jahre her. Die Leute, die betroffen davon sind, die sind jetzt nicht mehr lebendig, ne? Nur noch ihre Nachfahren und wer weiß, wie die Nachfahren da involviert sind in den ganzen Sachen. Und außerdem Entwicklungshilfe von innerhalb von 30 Jahren. Also, dass sie 30 Jahre, weitere 30 Jahre in dem Land bleibt und eure Zeug macht, so wie es jetzt vor den, in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Naja, wir müssen noch mal uns das Land noch mal genauer anschauen. Aber ja, so viel zu Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik und diesen ganzen Scheiß, weil es ist eigentlich Bullshit.
It's a scheme.
Ja.
It's a scheme.
A fucking scam. Like, what?
Anders kann ich es nicht sagen.
So, dann wäre ich jetzt auch am Ende mit meinem kleinen Vortrag.
Dann vielen lieben Dank dir, dass du das vorbereitet hast und etwas Knowledge gedroppt hast. Hier ist die Knowledge Bomb. Wir sind auf jeden Fall schlauer rausgekommen, aber auch low-key deprimierter, weil das ja, wir sind ja in unserer Identität teils deutsch, das können wir nicht verneinen. Und es ist dann schon schmerzhaft so zu sehen, wie ein Teil unserer Identität.
Vor allem, wenn man sowas sich erst selbst beigebracht hat und nicht irgendwie gelernt hat von Anfang an, dann ist es noch mehr so, oh shit.
Ja. Und du hast auch jetzt auch das Bewusstsein, das mehr zu begreifen, weil so, als man noch im Abi da saß mit seinen 16, 17 und dann so was von Kolonial, bist du so, ja, das war damals. Und wenn man jetzt noch so hört, in den 1950ern, und ich bin so, wait, what?
Und was wir auswirken, das heute ja immer noch haben. Wir spüren das ja quasi bis heute bei unseren Eltern noch, wenn sie so gewisse Sachen sagen, wo du denkst, das klingt nicht so als, ja, you sound brainwashed. Fertig.
Ja, nee, aber unsere Eltern sind ja die, zumindest bei meinem Vater ist es so, dass es ja die sind, die nach der Unabhängigkeit die ersten Kinder.
Ja.
Also das heißt, deren Großeltern, also unsere Großeltern ist die Generation, die noch unter Kolonialmacht gelebt hat. Und das ist krank. Mhm. Also ich meine, das ist so krank, ja, das noch zu wissen. Also so, also meine Oma, die hat einfach noch gelebt, da waren noch Kolonialmächte an der, ja, Macht. Und so ist sie aufgewachsen.
Ja. Und die Spuren sind halt bis heute immer noch da.
Ja, natürlich.
Und es ist schon heftig.
Das ist Brainwash, anders kann ich es nicht sagen. Es ist unsere Aufgabe, es zu entwaschen.
Und dass wir hier sind, ist ja auch nicht normal eigentlich. Eigentlich müssen wir jetzt, also...
Ja, also ich glaube schon, dass es sowas wie Globalisierung gibt und dass wir so oder so irgendwo irgendwie gelandet wären, aber dass wir halt einfach noch mit den Mindsets zu kämpfen haben, die irgendwie vor 200 Jahren mal entschlossen worden sind, dass wir die besseren Menschen sind, weil Gott uns auserwählt hat, auch wenn ich das nicht so ganz verstehe, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Gott doch die Israeliten auserwählt und they're brown, but however. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ganz andere Geschichte, machen, reden wir wann anders drüber.
Ja. Aber ja, na, wie auch immer. Was ist denn dein Medi der Woche?
Oh. Cranberry Juice.
Oh, for you.
Ja, yeah, I tried that shit, didn't work out. But Cranberry Juice.
Ja.
Ja.
Bei mir? Es ist Eiscreme. Es ist, das Wetter war gut für 3 Tage und dann konnte ich Eiscreme essen. Also es ist immer Eiscreme. Ich liebe Eis. Aber jetzt wird es nicht mehr so, also das Wetter, es ist noch immer sehr warm draußen, nur es regnet halt.
Es ist so schwül.
Ja.
Aber naja. Okay, haben wir ein Lied, was wir auf die Playlist packen?
Ja, ich möchte von Luz and the Yakuza Amigos draufsetzen. Amigo?
Okay.
Ja.
Und ich packe auf die Playlist von Amaria BB Slow Motion.
Ich habe gerade Trey Songz Slow Motion im Kopf gehabt. Slow Motion. Wo ist Trey Songz? Wo ist er? Egal.
Anyways.
Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Peace out.